begrüßen uns auch heute Morgen ganz herzlich in dem wunderbaren Namen unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Der Friede Gottes, der sei mit euch allen. Amen. Es ist ja nun mittlerweile eine besondere Zeit. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Corona-Pandemie, meine ich das vielleicht? Nein, ausnahmsweise heute mal nicht. Heute freue ich mich, wenn ich die zwei Kerzen sehe. Wir stehen in der Adventszeit. Und herzlich willkommen, die Vorweihnachtszeit. Advent bedeutet ja Ankunft. Und ich wünsche mir so, dass dieses Wort in euren Herzen so lebendig wird. Das ist, als wenn man seine Kinder erwartet, die mit dem Zug anreisen. Und dann kommt eine Durchsage, er hat eine Viertelstunde Verspätung. Oh, und dann läufst du auf und ab am Bahnsteig und sagst, wann sehe ich sie wieder? Also noch inniger wird es ja, Kinder oder Eltern, wenn du verliebt bist. Ja, ich war mal so einer. Und dann habe ich auf meine Frau gewartet am Bahnhof. 5 Minuten lang, 10 Minuten lang, 15 Minuten lang. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Ich bin für Pünktlichkeit. Und bin weggegangen. Es lag an meiner Frau, die ist in die falsche Richtung gefahren mit der Straßenbahn. Die kannte sich in Hannover nicht so gut aus. Heute tut mir das leid. Weißt du, dass Jesus wiederkommt? Und du wartest 5 Minuten lang. Na gut, 10 Minuten. Aber nach einer Viertelstunde ist Schluss. Wir stehen in der Adventszeit. Der zweite Advent hat den Hintergrund Geduld. Oh, ich bin hier völlig falsch. Das ist nicht mein Thema. Seid ihr so geduldige Menschen? Könnt ihr warten auf den wiederkommenden Herrn? Herr, gib mir Geduld, aber ein bisschen plötzlich. Das Gebet, das ist so unsere menschliche Art. Heute Morgen ist mein Thema Liebe Gottes verpackt. Wie kann ich mir meines Glaubens sicher sein? Wir gehen auf Weihnachten zu, ihr Lieben. Und das Volk der Christen sollte wissen, was ist der Inhalt des Weihnachtsfestes. Nun ja, ich habe da auch etwas mal mitgebracht. So eine Fernsehzeitschrift, die kommt jede Woche in unser Haus. Hier heißt sie RTV. Und da kannst du, wenn du sie aufschlägst, sehen, was alles so uns erwartet. Ach, gleich Seite 3, Premium-Qualität aus Nürnberg. Printen und Brezeln und wir wissen, jetzt geht das große Gerenne los, das Jagen, weil es ja nicht mehr so erlaubt ist, eben die Bestellung über das Internet. Wir brauchen noch ganz schnell ein Geschenk. Und wie schön, wir müssen wissen, Weihnachten, es ist das Fest der Geschenke. Es ist das Geschenk Gottes für die Welt. Und ich war so entsetzt, als mir einmal eine Idee kam und die habe ich jetzt natürlich wieder mitgebracht, damit ihr das nie vergesst. Ich habe einen neuen Mundschutz. Er ist etwas undurchlässig. Warte mal. Könnt ihr mich noch verstehen? Ja, es geht, ne? Dieser Mundschutz ist kein Mundschutz. Der wird woanders rumgewickelt. Da ist ein Giraffe drauf, ein schöner Vogel. Mit anderen Worten, ganz deutlich eine, und Mütter wissen das, was ist das? Eine Kinderwindel. Ich sage, Uschi, ich brauche morgen für die Predigt eine Kinderwindel. Und sie hat die Gabe des Findens. Die sucht und findet. 1000 Mal schon erlebt. Ganz toll. Es muss eine Gabe sein, steht nicht in der Bibel. Doch, wer sucht, der findet. Doch, ja. Ich habe sie gefunden, die einzige, die wir noch haben. Wir haben ja Enkelkinder zu Besuch. Und dann habe ich gesagt, die brauche ich. Was hat diese Windel mit Weihnachten zu tun? Mit der Vorbereitungszeit. Wir sind ja kluge Leute. Viele nachrangige Fragen und Theorien gibt es. Evolution oder Schöpfung? Große Diskussionen und Debatten. Ich sage euch, die sind nicht heilsentscheidend. Im Mittelalter haben sie sich gestritten bis in die Kirche hinein. Die Erde ist eine Scheibe. Und bekamen Widerspruch und sagten, nein, wir haben entdeckt, die Erde ist eine Kugel. Leute mussten dafür auf den Scheiterhaufen. Aber ich sage euch, diese Frage ist nicht heilsentscheidend. Die nächste Provokation. Himmel oder Hölle? Gerettet oder verloren in Ewigkeit? Antwort, die ist unbedingt abklärungsbedürftig, weil die Wahrscheinlichkeit nach einer Gleichung von Blaise Pascal, das war ein Philosoph und Mathematiker, ganz simpel den damaligen Zeitgenossen erläuterte und sagte, die Chance besteht, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt und dass gar nichts da ist, 50 zu 50. Die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt, auf der einen Seite, und der Atheist sagt, alles Unsinn. Hast du schon mal den Himmel und die Hölle gesehen? Ha, siehst du, ich glaube nur das, was ich sehe. Und das ist eine dümmste Aussage, die es gibt, nach meiner Auffassung. Auf jeden Fall, die Chancen bestehen 50 zu 50. Leben als Christ, entweder alles gewonnen, wir sehen uns im Himmel wieder und werden diese Lieder, die wir ja gesungen haben, vielen Dank übrigens, wunderbar ausgewählt, schöne Melodien, richtige Lautstärke, ich bin schwer begeistert. Mal mein offizieller Dank an eure musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes, gehört einfach dazu. Und im Himmel, ja, da werden wir vor Jesus stehen und sagen, großartig, ha, der Glaube hat sich gelohnt. Und die Antwort für die Atheisten in dem Zusammenhang, wenn du glaubst, da ist nichts und du hast recht, habe ich nicht viel verloren, außer, dass ich die Gebote Gottes versucht habe zu halten. Ich habe möglichst nicht gelogen, ich habe wenig gestohlen oder gar nicht mehr gestohlen, ich habe die Ehe nicht gebrochen, ich habe meine Eltern geehrt. Gibt es da irgendwelche Einwände, dass er sagt, diese, das ist der ganze Mist, deshalb habe ich da keinen Bock drauf und bleibe Atheist. Dieser Schwachsinn dieser religiösen Leute, die erzeugen nur Kriege, kennen wir alle diese Aussagen. Leben als Atheist in Saus und Braus, vielleicht sogar auch hochanständig, auch das gibt es. Und dann kommt die Hölle, kannst du dir das vorstellen? Und ich meine, es war Werner Gitt, der einmal sehr treffend feststellte, 5 Minuten nach dem Tod gibt es keinen Atheisten mehr. Die Aussage, die haut rein. 5 Minuten nach dem Tod des Menschen, egal ob Atheist oder Christ, da gibt es keinen Atheismus, einen, der Gott leugnet. Und kann man mit seinem Glauben tragisch verkehrt liegen? Und wir wissen weltweit, wir haben eine große Aufgabe und die heißt Evangelisation, die heißt Mission. Das heißt einfach die Botschaft Gottes verkündigen. Und jetzt kommst du oder ich komme heute mal zu euch. Jawohl, ich verkündige euch die Liebe Gottes kam zu uns und ich winke mit der Windel. Also ein toller Wort. Ich winke mit der Windel. Was ist das für eine Botschaft? Geht's denn noch döver, noch dümmer? Und ich war so erschrocken. Diese Windel, die hat mir so zugesetzt. Die Liebe Gottes kam in eine Windel zu uns. Stimmt das? Haben die Engel den Hirten gesagt, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt. Das kann kein Gott sein. Der verstoffwechselt alles. Der macht keinen Scheiß. Hat er gemacht. Er hat auch Pipi gemacht. Und darum hat Maria, die liebevolle Mutti, gesagt, ich habe vorgesorgt. Ich war ja schwanger. Ich habe mit meiner Entbindung gerechnet. Da liegt jetzt mein Sohn. Und sie wusste, es war nicht nur ihr Sohn, es war der Sohn Gottes. Sie hat ihn in Windeln gewickelt. Hatte das der Menschensohn, der Gottessohn, nötig? Ja. Er wurde ein Mensch gleich wie wir. Er entäußerte sich selbst. Der himmlische Herrscher, König der Könige, wurde ein Säugling. Ich sag's deutlich, aber das ist mir peinlich. Er wurde ein Windelscheißer. Aber weißt du warum? Damit er deinen Scheiß wegnehmen kann am Kreuz auf Golgatha. Er erniedrigte sich und ward gehorsam bis zum Kreuz, bis zum Tode am Kreuz. Damit du, der du davor stehst in Anbetung und in Dankbarkeit sagst, ja Herr, meine Schuld, meine Sünde, meine Todsünde hast du getragen. Denn er ist nicht ein Windelscheißer geblieben. Er wurde mächtig im Geist und er hat das Evangelium verkündigt. Und nach wie vor brauchte er eine Toilette. Das hat er auf sich genommen, der Sohn Gottes, deinetwegen und meinetwegen. Weil es keinen anderen Weg der Erlösung gab. Es reicht nicht nur Appelle, ich komme aus dem Himmel und nun hört genau zu, wie ihr leben sollt. Damit hätte er uns in unserer Sündhaftigkeit gelassen. Aber er hat uns daraus erlöst. Und deshalb bin ich so dankbar, dass Gott gesagt hat, ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt finden. Und das ist gut so, wenn du zugeben kannst, dass dieses menschliche Wesen, dieses kleine Kind, eben von Gott gesandte Liebe Gottes war. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben empfangen. Und du musst wissen, wem kann ich im Leben vertrauen? Oh ja, das kennen wir alles, im Leben vertrauen. Das könnte bedeuten, da begegnest du einem Hundebesitzer und wir haben bei uns einige und dann wissen wir aber nicht, ist der bissig, ist der aggressiv? Die meisten Hunde sind lieb. Aber wenn das Herrchen sagt, nein, nein, der Hund beißt nicht, das ist eigentlich eine recht beruhigende Aussage. Aber wenn der Kfz-Lehrling, wenn du da in die Werkstatt fährst und der Lehrling dann zu dir sagt, also wissen Sie, ich habe mir die Bremsbeläge angeguckt, damit können Sie noch 1000 Kilometer fahren. Was empfindest du denn dabei? Ob der das richtig beurteilen kann? Du bist im Krankenhaus, im Sana-Klinikum und kommst zum Herzchirurgen und er sagt, gute Frau, wir müssen bei Ihnen eine Herzkatheteruntersuchung machen. Oh nein, wie schlimm ist das? Und er antwortet, naja, die meisten Herzkatheteruntersuchungen gehen glimpflich aus und selten ist sie eigentlich tödlich. Das ist doch schon lebensbedrohlich, oder? Und darum, wie kann ich mir in meinem Leben, aber das ist nicht das Ende, und im Sterben sicher sein, dass ich auf der richtigen Seite bin? Und auch das Wort Gottes fordert uns dazu auf. Wir können im Psalm 90, Vers 12 lesen, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Das braucht er uns nicht lehren, das wissen wir alle. Aber wir können das wunderbar verdrängen. Dafür haben wir ein Programm, ein Fernsehprogramm, das von morgens bis abends läuft. Ich kann euch das sagen, was hier alles drin ist. Da ist Unterhaltung, da ist Ablenkung. Komm mir nicht mit meinem Sterben. Das hat noch Zeit. Denn so alt wie du bin ich nicht. Und ich weiß nicht, dass morgen schon mein Tag sein kann, wo Gott sagt, heute ist deine Zeit abgelaufen. Bist du bereit, denn da steht, dass wir sterben müssen, das wissen wir. Aber da gibt es einen Nachsatz, da gibt es eine Aufforderung, auf dass wir klug werden. Was meint er damit? Also haben wir unsere Kinder geschult, ihr müsst alle sterben. Und dann haben sie gebüffelt, sind auf die Universität gegangen, haben einen Abschluss gemacht, damit sie klug werden. Haben es geschafft, sind aufgestiegen in den Vorstandsetagen, damit sie klug werden. Hat das Gott damit gemeint? Hey, die Klugheit bedeutet, einzubeziehen, dass ich ein Leben habe, aber dass es auch eine Zeit des Übergangs gibt in die Welt Gottes, in seine Gegenwart. Aber wenn du nicht gebetet hast, dein Wille geschehe, dann wird Gott einmal zu dir sagen, mein liebes Herz, wenn du nicht willst, dass mein Wille geschieht, sagt Gott, dann sage ich jetzt zu dir, dann geschehe dein Wille. Du wolltest mich nicht. Adios. Nicht auf Wiedersehen. Hast du das verstanden? Das ist ein Unterschied. Auf Wiedersehen heißt, da kommst du nochmal wieder. In der Hölle, da fällt dir das ein, dass der Boden zu heiß ist und dass du in den Himmel möchtest. Und Abraham wird dir antworten, es ist eine Kluft zwischen uns. Und auch wenn deine Zunge brennt wie Feuer und du möchtest, dass der Finger deine Zunge kühlt, es wird nicht gelingen. Du hast falsch entschieden. Die Bibel fordert uns auf, und zwar im Alten Testament können wir das nachlesen. Gott spricht sehr ernstlich in die Weihnachtszeit hinein, ihr Lieben, durch den Kleinen, der erwachsen wurde. Und auch er sagt Worte, die das einfach nur betonen in Hesekiel 33. Ich habe hier in der Nähe von Hameln den Vater eines Kollegen beerdigt. Und ich sage, ich weiß, dass er nicht zu irgendeiner Gemeinde gehörte, dass er wahrscheinlich auch nicht mit Gott in guter Verbindung stand. Und ich sage, was soll ich an diesem Grab bloß predigen? Und mit einem Mal morgens, meine Frau machte mich aufmerksam und sagte, dreh dich mal um, da hängt ein Kalenderzettel. Weißt du, was da heute dran steht? Da stand Hesekiel 33, Vers 11 an der Wand. Was steht denn da? Hört zu, so spricht der Herr, so wahr als ich lebe, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen. Und das habe ich am offenen Grab gesagt. Der Sarg war abgesenkt. Die Trauergesellschaft stand da rum. Ich habe gesagt, ich muss diese Wahrheit den Leuten mit auf den Weg geben, denn das ist das Wort Gottes. Gott hat keinen Gefallen am Tode des Gottlosen. Dass er sagt, ha, dem habe ich es jetzt gegeben. Jahrelang hat er mir ins Gesicht gespuckt. Gott hat keinen Gefallen. Gott will, dass wie vielen Menschen geholfen werde? Allen. Und ich gehe so weit, dass es fast... ich weiß nicht, ob die Theologie richtig ist, dass alle Menschen im Buch des Lebens verzeichnet sind. Und Mose trat einmal vor Israel hin und sagte: Herr, dann nimm mich aus dem Buch des Lebens, aber lass das Volk Israel doch bitte weiterleben, dass nicht die umliegenden Völker sagen, ihr Gott war zu schwach. Dann tilge mich aus dem Buch. Weißt du, was die Antwort Gottes ist? Ich will den aus meinem Buch tilgen, dessen Seele an mir sündigt. Mit anderen Worten, die Namen, alle, die geboren wurden, standen im Buch des Lebens. Gott will nämlich, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Und wie schmerzlich ist es, wenn die Seele an Gott sündigt, wenn sie Gott auslädt und wenn sie Gott negiert und wenn sie Gott einfach links liegen lassen. Die Seele, die an Gott sündigt, deren Namen werden nicht gefunden werden im Buch des Lebens. Von Mose an bis zur Offenbarung liest du überall, wie Gott Propheten sendet, sie auffordert umzukehren, genau wie Hesekiel, der sagt, denn das will ich, dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe. So bekehrt euch doch von eurem bösen Wege. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Das war an Israel gerichtet. Aber diese Worte gelten jetzt seit Jesus Christus auch der ganzen Welt. Der Aufruf zur Umkehr. Weihnachten, wie feierst du Weihnachten? Ja, du kannst es bei der Windel belassen. Du kannst sogar die an den Christbaum hängen und sagen, das ist unser Jesuslein in der Krippe, da liegt er nun. Menschenskind, halt nicht an diesem Mist fest. Das ist einfach notwendig gewesen. Er wurde stark in der Kraft des Heiligen Geistes und eines Tages war er bereit, durch das Leiden im Garten Gethsemane hat er gesagt, Gott, gib mir nicht diesen Kelch zu trinken. Und er schaute hinein und er war entsetzt, was da an Schuld und was da an Sünde und an Elend drin war. Und er sagte, wenn es möglich ist, lass doch bitte diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und er war bereit, diesen Kelch zu leeren. Nicht halb und den Rest wegzuschütten. Er hat ihn ausgetrunken. Und das heißt, für jede Schuld, für jede Sünde in deinem Leben, die du gegen Gott gerichtet hast, gibt es Vergebung. Und er ist bereit, Schuld zu tilgen durch Jesus. Das ist die Liebe Gottes, die wir Weihnachten feiern können. Und wir denken an die Aussage 1. Johannes 5, Vers 13. Da sagt Johannes, ich schreibe euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Einfach nur glauben. Ihr macht euch das ja einfach. Ihr habt da so ein Fantasieglauben euch zusammengezimmert und meint, damit wird man selig. Einfach glauben, es war, ich meine, Willem Busch wahrscheinlich, ein Pfarrer im Ruhrpott, der fuhr in eine Kohlegrube unter Tage und sprach mit den Kumpels in 800 Metern Tiefe unter der Erde, in einem Kohlestollen über ihre schwere, riskante und schmutzige Arbeit. Und er fragte einen Kumpel, glaubst du an Jesus, an die Erlösung, an das Evangelium? Und der sagte, das ist mir zu billig. Ich soll einfach an Jesus glauben und dann steht der Himmel mir offen. Der Pfarrer fragte daraufhin, auf den Förderkorb weisend, glauben Sie, dass der mich wieder hochholt aus dem Staub und Schmutz der Enge und der Dunkelheit im Streb? Glauben Sie, der schafft es, mich aus der Finsternis, aus der Hitze wieder über Tage zu befördern? Das ist mir einfach zu billig. Der Kumpel antwortete, ja, dieser Glaube, der ist einfach zu billig. So nicht. Und dann fragte der Pfarrer, was musste denn vorher geschehen, damit die Kumpels aus der Tiefe wieder ans Licht kommen können? Richtig, sagte Pfarrer Busch. Da wurde zuvor Meter um Meter sich zur Sohle vorgearbeitet und zum Kohleflöz mit schwerem Gerät unter Hitze und Schweiß, Staub, unendlicher Kraftanstrengung, mit Mut und Ausdauer. Und wer sich mit dem Bergwerk mal beschäftigt hat, ich weiß nicht, wer möchte unter Tage arbeiten? Wer möchte in den Förderkorb reinsteigen, 800 Meter in die Tiefe, ein Kohleflöz, klein, haben sie sich mit Presslufthämmern vorgearbeitet, früher auch mit Sprengstoff gearbeitet und verschiedene Wege, es gibt Salzbergwerke, es gibt Kohlebergwerke, mittlerweile werden sie ja geschlossen. Es ist eine schwere Arbeit und da darfst du keine Furcht haben. Und wir erinnern uns, es war ja auch so, dass einmal 33 Bergleute, könnt ihr euch noch erinnern, in Chile unter Tage am 5.8.2010 verschüttet wurden. 33 Bergleute und die wurden über einen zweiten Rettungsschacht, mit einer Rettungssonde nach 69 Tagen unter Warten und Bangen schließlich aus 700 Meter Tiefe geborgen. Sie wurden gerettet aus ihrer Verlorenheit, aus der Dunkelheit, aus der Abgeschiedenheit. Und genau so kam der Sohn Gottes in diese Welt, zu uns Menschen. Unscheinbar, banal, Mensch, Säugling, und alle Engel sangen: Ehre sei Gott in der Höhe und den Menschen Frieden auf Erden. Das ist ja eine tolle Weihnachtsgeschichte. Ein schönes Märchen für meine Kinder. Ich werde es ihnen erzählen. Fang an, sie zu erzählen. Fang an, sie zu bezeugen, wie sie sich in deinem Leben realisiert und verwirklicht hat. Dass er eben nicht in den Windeln blieb, sondern dass er eines Tages bereit war, uns aus unserem Mist, aus unserem Scheiß zu befreien, zu reinigen und setzt sich ein neues Volk zu schaffen. Ja, es ist die Frage, ist Jesus der Erste in unserem Leben? Dann hast du eine klare Entscheidung getroffen. Dann hast du ein Ja gesagt und hast gesagt: Herr, Weihnachten ist für mich der Einstieg ins Evangelium. Aber ich bleibe nicht bei dem Kind in der Krippe und hole es jedes Jahr aus dem Keller vor und lege es unter den Weihnachtsbaum. Ich habe eine Krippe. Die Kinder sind immer ganz fasziniert und legen sich auf den Bauch und gucken dann den Esel und die Schafe und die heiligen drei Könige oder die drei Weisen aus dem Morgenland sind auch dabei. Ach, ist das alles schön. Freund, dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir haben einen Erlöser, der sein Leben gelassen hat und den Gott um deiner Rechtfertigung willen, damit du weißt, dass deine Schuld vergeben ist, am dritten Tage auferweckt hat. Das ist der Garant. Schuld wurde gesühnt. Jesus hat in den letzten Stunden gesagt, es ist vollbracht. Er hat es geschafft. Und das ist für uns die Eintrittskarte in den Himmel. Dass wir sagen, ich, meine Gerechtigkeit, mein gutes, ordentliches, anständiges Beamtenleben. Komm, halt den Ball flach. Sei mal ganz ehrlich. Wenn du in den Spiegel schaust, sagst du, du Halunke, du Halump, du Gauner, du Hinterhältiger, du Lügner. Nein, wir wissen das. Vor Gott können wir ehrlich werden. Und er fordert uns auf, komm und folge mir nach. Es sind nicht mehr die frommen Werke, die du jetzt tun musst, die Übungen, die notwendig sind, um Gott zu gefallen, sondern sag ganz einfach Danke. Und dann kommt er. Dann kommt er in dem Augenblick der Hinwendung, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst. Da kommt der Heilige Geist in dein Leben hinein. Siehe, es ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen, 2. Korinther 5, Vers 17. Das Neue ist in dich hineingekommen, das ist der Geist Gottes. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Und auch hier wieder im Hesekiel hat es Gott damals schon versprochen, meinen Geist will ich in ihr Herz geben, den Heiligen Geist. Was macht er? Oh, der fühlt sich da ganz wohl. Der Geist Gottes, der treibt uns. Er bestätigt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich hoffe, wir alle hier heute wissen darum, ich darf ein Kind Gottes sein aus der Gnade, weil ich mich ihm zugewandt habe am Kreuz, gesagt, hier ist mein Leben, nimm es hin. Ich möchte mit dir im Leben und im Tode verbunden bleiben. Ja, im Gegenteil, ich möchte in ein neues Leben, in die Welt Gottes eintreten. Der wiedergeborene Christ, der neugeborene Christ, wird ähnlicher seinem Herrn, dem Christus. In welcher Form? Die Freude ist nach innen gerichtet. Hey, werd nicht künstlich unnatürlich. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke und Menschen um dich herum werden merken und sagen, Schneider, warum strahlen Sie so? Ihr kennt Evangelist Schneider, den Missionar, der lebt noch. Als Student erzählt aus seiner Zeit mitten im Auditorium, der Professor hält seine Rede an der Wand. Und er guckt in das Auditorium rein, die ganzen Studenten sitzen da und Schneider strahlt. Peter Schneider. Und er fragt ihn dann noch öffentlich, das hätte er lieber nicht tun sollen. Schneider, warum strahlen Sie so? Oh, sprang der auf und sagte, Herr Professor, ich hatte gerade in der Pause eine wunderbare Begegnung mit meinem Herrn und Heiland gehabt. Ich habe mich so an meinem Gott, Schneider, nehmen Sie Platz, ich habe mich so an meinem Gott gefreut über seine Erlösung. Die Freude, die strahlt und man wird fragen, was ist mit Ihnen? Wir haben doch Corona-Zeiten. Ja, da müssen wir alle schwarz anziehen. Nein, du darfst dich freuen, denn der Herr ist deine Hilfe, der Herr ist dein Gott und der Herr ist dein Teil. Wie sieht es aus? Die Liebe Gottes treibt uns. Wie sieht deine Liebe? Und das ist jetzt so ein, wie sagt man mal, so ein Testfragebogen. Oh, wir müssen ja überall Tests abgeben. Hier habe ich einen Testbogen für euch. Wie sieht es aus mit eurer Liebe zu Gott? Begeistert euch das, wenn es um Gott geht? Oder beschäftigt oder beeindruckt dich mehr das, was der Widersacher tut? Dann musst du nur die Bildzeitung jeden Morgen kaufen. Schrecklich. Seite 1, Seite 2, Seite 3. Verbrechen, Betrug, Gemeinheit. Was beschäftigt dich? Die Liebe Gottes? Ist es die Liebe zu seinem Wort der Bibel? Oder ist es tatsächlich der Aktienmarkt? Oh Mensch, Seite 3. Ich muss erst mal gucken, wie meine Aktien stehen. Die Liebe zum Lobpreis in der Gemeinde? Oder du irgendwo im Hintergrund das Radio und sagst, ach ja, Gottesdienst, das habe ich ja sonntags immer. Freust du dich, wenn Gott gepriesen wird? Wie sieht es aus mit der Liebe zu deinen Freunden, zu deinen Brüdern, zu deinen geistlichen Geschwistern? Die sollen bloß da bleiben, wo sie sind. Ich hoffe nicht, dass sie hierher kommen. Ein Glück, Allianz haben wir diesmal getrennt. Ihr Lieben, wie willst du das im Himmel machen? Da kommen die Brüder aus der Pfingstgemeinde auf dich zu und genauso aus der landeskirchlichen Gemeinschaft. Und dann bist du noch mehr entsetzt, aus der katholischen Kirche kommen auch auf drei auf dich zu. Das kann nicht sein, Herr. Bin ich hier richtig? Ja, die sind richtig, aber ob du hier richtig bist? Ich habe dir das predigen lassen. Das war der Hartmut, der hat euch das gesagt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr eins seid in der Einheit, wo wir zusammenstehen. Ja, aber die hatten doch folgende Erkenntnisse, die waren nicht ganz sauber. Ja, das stimmt. Die hatten Irrtümer. Soll ich dir mal deine Irrtümer auflesen? Du hast auch Dinge geglaubt. Du hast immer geglaubt, dass die Sonne aufgeht und Sonne untergeht. Du doch auch, oder nicht? Das ist falsch. Was, Bruder? Der Horizont senkt sich und dann geht die Sonne auf. Hast du das gewusst? Die Sonne steht fest. Die Sonne geht nicht auf. Jetzt gucken einige ganz verwirrt. Habt ihr hier keine Physik gehabt? Ja, die Bibel sagt, die Sonne geht auf. Aber das ist ein Irrtum. Das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Gott lässt die Sonne für uns aufgehen, dass wir sagen, oh schön, die Sonne geht auf. Und ich meine und ich glaube, dass es manches gibt, wo wir nicht hinter die Kulissen schauen können, dass Dinge sich bewahrheiten, wo wir sagen, hätte ich ja so gar nicht vermutet. Genau wie mit dem Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Leider Pech gehabt. Es ist der Horizont, der sich senkt und dann geht die Sonne auf. Und wenn der Horizont sich hebt, geht die Sonne unter. Das ist die realistisch saubere Definition. Versteht ihr? Und da müssen wir den Ball flach halten. Das heißt, wir müssen bescheiden sein in unserem Glauben und sagen, mir reicht der Glaube an Jesus. Oh, bist du primitiv. Ich schaue hinter die Kulissen und da sehe ich mit mal, dass alle Menschen selig werden. Hei. Wisst ihr, welche Lehre das ist? Vorsicht. Mit einem Mal gibt es Irrtümer, Irrlehren und da warnt uns Gottes Geist vor. Und deshalb, ich komme zum Ende. Die letzte Frage, Liebe zu unseren Geschwistern, Liebe zu unseren Freunden, auch mit ihren unterschiedlichen Aussagen. Ich frage immer, ist Jesus der Herr? Ja. Und noch schöner, ist Jesus dein Herr? Ja. Und dann sage ich, Halleluja. Das ist mein Bruder, meine Schwester, mit allen Macken und Kanten und Ecken. Und ist in dir diese tiefe Überzeugung, dass du ein Kind Gottes bist, dann darfst du Weihnachten feiern, mitten in Corona-Zeiten und darfst dich deines Gottes und Heilandes freuen. Und du darfst wissen, das nimmst du mit. Der ist nicht in Windeln geblieben. Halleluja, er wurde erwachsen und er war bereit, sein Leben am Kreuz auszuhauchen. Und dieser auferstandene Christus stand vor den Jüngern und sie waren einfach sprachlos. Und ich glaube, das werden wir auch einmal sein und sagen, hätte ich das gewusst, vielleicht hätten wir dann anders reagiert, anders geredet, anders gehandelt. Der Herr segne euch. Amen.